Aber ich finde es immer schön, wenn die Leute zu mir kommen, dann neugierig sind, weil Neugierde ist auch so ein Ding, warum ich überhaupt damit angefangen habe, ja. Ich dachte, wie bescheuert, oder hab's auch gesagt, wie bescheuert muss man sein. Ich meine, ich schwitze schon, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin. Hätte ich keine Rücklagen gehabt, hätte ich den Laden wieder zumachen können, ja. Also ich möchte einfach zeigen, was kann man aus den Lebensmitteln noch machen, die da sind. Plus Alternativen, wie kriegst du was Knuspriges auf den Teller? Hab ich dann auch während Corona entschieden, dass ich nicht irgendwie so eine Teilanstellung gehe. Also die Reise geht so hin in so ein hybrides Modell. 3 Monate außerhalb von Europa und der Rest hier.
Ein Buch schreiben, in einem fremden Land ein Unternehmen gründen, den ersten Mitarbeiter einstellen. Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.
Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Bevor es gleich offiziell losgeht, ein kleiner technischer Hinweis von mir. Wir haben diesmal bei der Aufzeichnung ein technisches Problem gehabt. Von meinem Gast funktionierten die Kopfhörer nicht ganz so gut und fielen dann komplett aus. Wir haben also so 12 Minuten, dann brach unser Gespräch ab. Wir mussten nochmal danach ansetzen. Das ist zu hören. Die Qualität die ersten paar Minuten ist vielleicht nicht ganz optimal. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Ab der Minute 12, paar zerquetschte, ist dann alles wieder super gut und jetzt geht's los. Es ist wieder soweit. Eine neue Folge unseres Podcastes VGSD Story geht online. Ich grüße euch, die uns zuhören, ganz, ganz herzlich zu unserer neuen Folge. Was soll ich sagen? Viele, die uns eine ganze Weile schon hören, wissen ja, um was es geht. Ich und meine Kollegin Maxi in München, wir interviewen Selbstständige. Wir wollen hinter die Fassaden der Menschen gucken. Wir wollen wissen, wie ist der oder diejenige zu der Person geworden, zu der, die sie heute ist, was sie heute macht, wie war der Lebensweg, was hat im Weg gestanden, was hat ihr geholfen, warum hat man sich gegebenenfalls aus einer Festanstellung in eine Selbstständigkeit begeben, wie läuft das so mit der Selbstständigkeit? Und ich freue mich insbesondere, Menschen zu interviewen, die was zu sagen haben und die unwahrscheinlich neugierig sind aufs Leben, auf die Selbstständigkeit und die euch vielleicht auch neugierig machen auf das, wie so ein Weg gehen kann. Und insofern freue ich mich heute ganz, ganz toll, dass mein Gast Tore Hildebrandt ist. Tore, ich grüße dich erstmal.
Lars, ich grüße dich auch.
Du sitzt in der Leipziger Straße in einem Hochhaus. Ich konnte eben schon aus deinem Fenster gucken. Ich sitze in Berlin hier mitten im Zentrum der Macht in der Scharnhorststraße zwischen Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und Verkehrsministerium. Das ist ja auch eine meiner Passionen, die politische Arbeit für den Verband der Gründer und Selbstständigen. Aber heute geht es um dich. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, Tore. Wenn man deinen Lebenslauf anguckt, deine beruflichen Stationen, dann gibt es wahrscheinlich zu jeder beruflichen Station viel zu erzählen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also, was weiß ich über dich? Aktuell hast du noch eine eigene Firma, du arbeitest als Koch, du machst Kochevents, du bist gelernter Banker, du bist passionierter Radfahrer, du bist Experte für veganes Kochen. Da kommen wir auf alle Fälle heute dazu. Du hast eine Bankerkarriere hinter dir, wie auch ich. Also auch ich war 10 Jahre Banker, Organisation IT. Du hast international gearbeitet. Du hast lange, lange Fahrradtouren gemacht, über tausende Kilometer. Da würde ich gerne mit dir drüber sprechen. Und heute bist du hier, damit wir ein bisschen was über dich erfahren und hinter deine Kulisse schauen. Und insofern freue ich mich, dass du Zeit für uns hast und hoffe, dass du uns Antwort und Rede stehst.
Wir werden da schon einiges zu plaudern haben.
Ich freue mich. Wie fange ich erstmal an? Also erstmal ist ja interessant, wie so ein Lebensweg ist. Ich kenne jetzt dein Alter nicht ganz genau, ist auch eigentlich völlig egal, aber du hast verschiedene berufliche Stationen gehabt und unter anderem eben auch aus der traditionellen, in Anführungsstrichen, wenn man das so sagen kann, Wirtschaft. Erzähl mir mal ein bisschen, wie dein beruflicher oder persönlicher Lebensweg war oder ist.
Ja, ich werde jetzt oft gefragt, warum bist du eigentlich mal Banker geworden? Ja, so wie du jetzt hier rumläufst und mit T-Shirt und das und ein Bart und so weiter. Ich meine, aktuell kann man natürlich auch einen langen Bart in der Bank haben, aber damals, wo es bei mir soweit war nach der Schule, 96, aus Abi raus, davor die Frage mal, hey Tore, was machst du denn? Ja, dann quatscht man so mit Mitschülern und den Eltern und die Mutter hat immer gesagt, ja, ey, ich bin ja irgendwie hier im Reisegewerbe, ich kann dich als Hotelfachmannsgelehrter irgendwie unterbringen. Und ich so, oh nee, ja, Vitamin B, vielleicht nicht so gut. Dann kam es so auch, Bank ist sicher, der Papa hat gesagt, Bank ist ein sicherer Job, ist ein anerkannter Job, dann kann man Karriere machen, dann wirst du irgendwann auch mal Bankdirektor, das wurde ich dann auch, aber dazu ein bisschen später vielleicht. Also Bankausbildung nach der Schule, Zivildienst dazwischen geklatscht, dann noch studiert, weil ich ins Firmenkundengeschäft wollte, klassisch BWL, Schwerpunkt Finanzierung und Banken. Die Commerzbank wollte mich damals aber irgendwo im Privatkundenbereich verhungern lassen und ich habe dann die Sprinterprämie genommen, die haben nämlich damals 2002, 2003 auch Stellen abgebaut in Berlin. Das war meine Chance. Und da bin ich erstmal ins Ausland gegangen. Rat mal hin, wie weit es weg war, Lars.
Keine Ahnung.
In Amsterdam, total weit. Aber immer ein Ausland, ja.
Europa.
Europa, ja, muss ja nicht ganz so weit weg. Ich meine, Schulenglisch, das war grottig. Da hat es mir schon gegraust davor, mich zu bewerben. Ja, auf Englisch. Und irgendwie hat es dann doch funktioniert. Dann bei der holländischen ABN AMRO Bank angeheuert. Es ging leider auch viel zu schnell. Leider in dem Sinne, weil ich auch noch meine Diplomarbeit geschrieben habe. Aber irgendwie hat es alles gut funktioniert. Und da war dann so ein bisschen der klassische Weg. Ja, du bist in Amsterdam. Wie geht es weiter? Bin ich nach, irgendwie nach Frankfurt versetzen lassen. Und da ging es dann los. Hocken gelernt, ausgekauft, zwei Katzen, zwei Autos, keine Kinder bekommen. Trennung, aus dem Haus wieder rausgezogen, dann war erstmal alles so ein bisschen in Schutt. Ich war so 33, das heißt, da war irgendwie so die Welt, du bist in der Bank und die Bundesfamilie und so weiter, da war alles ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und das hat sich zum Glück nicht wieder eingerenkt mit der Frau. Das heißt, ich konnte dann meinen Weg irgendwie nach Asien aufmachen, nicht auf nach Asien begehen. Da wollte ich immer mein Leben und arbeiten und die Bank hat mir das ermöglicht zum Glück. Ja, eigentlich hatte ich da schon so ein bisschen die Überlegung, ob ich aus der Bank rausgehe. Aber das dauert halt eine Weile, bis ich den Entschluss getroffen habe. Und dann habe ich es nochmal 5 Jahre ausgehalten, in Anführungsstrichelchen, weil auch die Zeit in Hongkong, die war super. Dann haben die aber irgendwann gesagt, die machen eher aus strategischen Gründen das ganze Asien-Geschäft und den ganzen Geschäftsbereich zu. Das war dann so ein bisschen meine Chance zu sagen, jo, jetzt überlege ich mal, da auch einen kleinen Coach an der Hand, den die Bank mir an die Seite gestellt hat im Rahmen dieser strategischen Umänderung oder dieser Kündigung, was es ja eigentlich war. Und ich wusste, ich koche gern, bin gern mit Menschen zusammen und daraus versuche ich irgendwas zu machen. Das war 2016.
Lass mich mal ganz kurz zurückgehen. Also, was ich auf deiner Webseite gelesen habe, ist ja, dass du eigentlich unbewusst schon immer fürs Kochen dich interessiert hast. Auf deiner Webseite sieht man, dass du irgendwie als Fünfjähriger, glaube ich, wart, schon für deine Eltern Spaghetti gekocht hast, versalzen und trotzdem stolz darauf warst und deine Eltern auch, die dich ermutigt haben, das zu tun. Jetzt ist das in den Hintergrund getreten. Jetzt hast du eine Bankausbildung gemacht, eine Bankkarriere gemacht. Wieso dann Asien? Also ich sag mal, wie kommt man darauf, aus Frankfurt oder wo auch immer in Deutschland zu sagen, ich gehe jetzt erstmal ins Ausland? Und was ist, also mich interessiert ja, was ist da passiert, was dich dazu gebracht hat zu sagen, es ist vielleicht doch nicht das Richtige für mich?
Man fühlt das ja so. Also ich habe so ein bisschen gefühlt, dass es sich nicht mehr gut anfühlt. Ich denke, ich habe auch wahrscheinlich die Zeit lang nochmal gedacht, ja, das ist so ein sicherer Job, das ist, was du gelernt, du hast ja nichts anderes gelernt. Du hast zwar Hobbys und kannst ein paar Sachen gut. Also ich habe immer gern gekocht, immer gern mit Freunden gekocht, bin immer gern gereist und da internationalen Küche inspirieren lassen. Und das Klima in Asien und die Küche in Asien ist einfach lecker und toll. Ja. Und die Menschen sind sehr freundlich und offen. Das sind sie in anderen Ländern auch. Aber irgendwie hat mir dieser Kontinent angetan. Und deshalb habe ich gesagt, da möchte ich eine Zeit lang leben. Und zu dem Zeitpunkt habe ich auch ein bisschen mit Deutschland abgeschlossen. Ja, ich wollte nie wieder nach Deutschland zurück, jetzt schließe ich hier so viele Auflagen und die Leute nicht lachen, sind alle nur gestresst. Und wenn du gerade hier in Berlin oder in einer Großstadt Leute anlächelst, da muss man Angst haben, dass man einen aufs Maul kriegt oder die denken, du bist, was hast du schon für eine Droge dir morgens eingeschmissen oder Ja, das ist in anderen Ländern total anders. Da lächelst du dein Gegenüber an und lächeln zurück und freuen sich, ja. Und hier ist es so ein bisschen, also das war jetzt nicht der Grund, aber es fällt mir auch immer wieder auf.
Ja.
Aber dann habe ich über die Zeit, wo ich halt weg war, das waren 2,5 Jahre in Hongkong, und die Zeit danach auch meine Auszeit oder Weltreise, oder ich nenne es auch gern im Finanzbereich entsparen. Ich weiß gar nicht, ob es im Duden drin steht, aber jedenfalls Geld für mich ausgegeben, nicht für irgendwelche Dinge, festgestellt, dass die allerliebsten irgendwie in Deutschland sind, ja.
Ja.
Meine Schwester, meine Nichte, meine Patenkinder, meine Cousinchen und Tante, Onkel und so weiter und so fort. Und die waren ja alle älter und waren ganz erwachsen. Patenkinder sind jetzt 18 geworden. Also so eine Dinge. Und wenn du da irgendwo ganz weit weg bist, dann sieht man sich vielleicht zweimal im Jahr, und irgendwie dachte ich, da habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich Heimweh gehabt, genau.
Okay, aber dann wäre ja der logische Schritt zu sagen, also ich komme in Hongkong, bin ich nicht mehr zufrieden, ich gehe zurück nach Deutschland und suche mir wieder eine Bank oder was auch immer. Aber du hast ja einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Warum?
Ja, die Idee war, also die Überlegung war, willst du, damals stand Direktor auf der Visitenkarte, willst du mit einem anderen, mit einer anderen Segel durch die Finanzwelt schippern, sprich eine andere Visitenkarte mit einem anderen Logo drauf haben? Oder möchte ich also ich war nicht mehr so happy mit den ganzen Regularien und dem ganzen, ja, vertriebs- und geldgetriebenen Mechanismus, der in der Bank ist und im Sales-Bereich, im Vertrieb sowieso. Ja, ich habe mal die Kollegen gesehen, die haben einen fetten Bonus bekommen, aber trotzdem unglücklich, weil der nicht größer war als im Vorjahr. Und da hatte ich keinen Bock drauf, weil ich immer gesagt, ich merke, wie das Geld immer mehr wird auf dem Konto. Ich weiß gar nicht, also man kann das natürlich immer schön ausgeben, aber wie viel soll ich noch konsumieren? Und irgendwie kam da so ein bisschen der Cut rein. Also ich wollte irgendwas machen, was mich mehr erfüllt. Und das war nicht mehr die Bank.
Mhm.
Ja, und irgendwie hatte ich auch immer gedacht, na, so gesellig kochen, wie kochen mit Freunden. Das war auch so mein Reiseblog, Cooking with Friends. Vielleicht lässt sich ja da irgendwas draus gestalten. Ich hatte noch kein Geschäftsmodell irgendwie. Ich wusste nur, ich koche gern, bin gern mit Menschen zusammen. Und mich interessiert Möbelrestauration. Und dann war relativ klar, dass Möbel restaurieren und Menschen zusammenbringen oder mit Menschen irgendwas machen, nicht ganz so gut korreliert. Und es ist ja vielleicht irgendwie die Kocherei. Und das hat ein bisschen gearbeitet. 2019 war dann so die Idee relativ griffig. Das hat aber 3 Jahre gedauert, bis ich irgendwie an den Punkt kam, zu sagen, kochen ja, aber kein Restaurant. Ich brauche noch ein bisschen Skills, weil nur der Banker, der jetzt aussteigt und jetzt irgendwas mit Kochen machen will, kommen die Leute bestimmt nicht zu mir oder vielleicht nur einmal, aber bestimmt kein zweites Mal. Und dann hat die Rückkehr nach Berlin hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, was die ganze Lebensmittelverschwendung hier in unserer ersten Welt angeht, ja, wie viele Lebensmittel wir haben, dass wir sie rund um die Uhr haben, dass wir sie immer verfügbar haben, dass wir so viele Sachen wegschmeißen aus ganz vielen Gründen. Und hat die Firma Surplus, ich habe mir erstmal die Augen geöffnet, wo man gerettete Lebensmittel kaufen kann. Damals hatten sie auch noch Supermärkte und die gute Sophia Hoffmann, Zero Waste Queen Köchin. Also die beiden Firmenmarken haben mich zu dem mitgemacht, was ich jetzt bin. Also die haben mich echt super inspiriert, da mal drüber nachzudenken und mich da damit zu beschäftigen.
Wie das im Live-Leben so ist, hatten wir ein technisches Problem. Unsere Aufnahme ist unterbrochen worden und wir starten einen neuen Versuch und wir setzen einfach da an, wo wir vorhin aufgehört haben. Tore, du hast gesagt, also wer dich jetzt beeindruckt hat, wie du im Endeffekt auch auf das Thema Kochen gekommen bist, wer dich inspiriert hat, ich würde gerne noch einen Schritt zurückgehen. Und zwar hast du geschrieben, wenn man deinen Lebenslauf sich anguckt, mir wurde klar, bezogen auf deine Bankertätigkeit, dass ich nicht zurück ins Büro wollte. Ich wollte kochen, Menschen zusammenbringen, so wie es mich auf meinen Reisen so nachhaltig beeindruckt hatte. Punkt 1. Und dann hast du beschlossen, mit dem Fahrrad, und das war 2017, 4.700 Kilometer per Fahrrad von Köln nach Athen zu fahren. Und du hast gehofft, dass du während der Reise in deinem Kopf ein tragbares Kochkonzept findest. Du hast dann geschrieben, ehrlicherweise, wieder erwarten kann mich leider nicht mit einer leuchtenden Glühbirne nach Deutschland zurück. Finde ich sehr stark. Erstens, wieso kommt man auf die Idee, so eine Fahrradtour zu machen? Und was hat es trotzdem bewirkt?
Man hätte ja sagen können, Midlife-Crisis endet, warte mal.
2017.
Ja, 40, da war ich 40. So, die Grundidee kam durch Jennifer aus den USA. Die habe ich beim Bierchen in Laos kennengelernt. Sie schreibt in ihr Tagebuch, was sie so erlebt hat. Man kommt ins Quatschen. Ich habe meinen Reiseblog geschrieben. Und sie hat mir offenbart, dass sie mit dem Fahrrad bei Temperaturen 35 Grad plus Luftfeuchtigkeit relativ hoch durch Südostasien fährt. Ich dachte, wie bescheuert, oder habe es auch gesagt, wie bescheuert muss man sein. Ich meine, ich schwitze schon, wenn ich mit dem Rucksack unterwegs bin und dann fährt ich mit dem Fahrrad. Aber wir sind so ein bisschen ins Plaudern gekommen und irgendwie klang das doch sehr verlockend, weil man halt echt viel mehr sieht und auch viel schneller unterwegs ist, als einen Weg zu wandern. Eine der nächsten Stationen war Neuseeland und da habe ich mir dann ein Fahrrad gemietet in der Einwegmiete von Auckland nach Christchurch und habe mal geschaut, ob ich die überstehe, ob ich Bock habe, mit dem Fahrrad zu fahren. Ich habe mir nicht gleich das volle Paket gegönnt mit Zelt und Gaskocher und so ein Krimskram, sondern ich habe immer bei entweder Booking oder über Warm Showers, das ist wie Couchsurfing nur für Radfahrende, kann man da halt schlafen, duschen, hat Wi-Fi und so weiter. Hab da meine Leidenschaft fürs Radfahren entdeckt. Zurück in Deutschland habe ich mir gesagt, weil ich ja festgestellt habe, ich habe hier so viele Freunde und Bekannte, mir gedacht, na dann gucke ich doch mal. Ich wollte einfach nochmal los, weil ich halt irgendwie während dieser 4 Wochen Fahrradfahren so ein bisschen mit in meiner Vergangenheit aufgeräumt habe und das hat ganz gut funktioniert. Dachte ich mir, steigst du nochmal aufs Fahrrad und baust dir die Zukunft zusammen. Das hast du das ja schon vorweggenommen, Lars, auf der Webseite geschrieben, ja, Pustekuchen war nichts so. Es war eher noch weniger Klarheit da. Hab aber viele Freunde besucht auf dem Weg, ja, weshalb, das ist nicht der direkte Weg. Bin dann auch sogar Richtung Schweiz abgebogen. Und es war, da ich relativ spät erst los bin, bin ich nicht über die Alpen rüber, sondern an den Alpen vorbei. Slowakei, Griechenland, so die Ecke da unten, also nicht den direktesten Weg. Aber das Ziel ist ja bekanntlich der Weg.
Ja.
Das war sehr schön, weil es auch wirklich sehr langsames Reisen war. Also auch nicht irgendwie, ich muss hier irgendwie 200 Kilometer am Tag runterreisen. Ich habe mir das sehr, sehr gemütlich eingeplant. Ich glaube, im Durchschnitt waren das so, ich meine, Jungs und Zahlen und Statistiken, ja, waren das, glaube ich, so 67 Kilometer pro Tag.
Mhm. Hast du denn von den Ersparnissen gelebt? Ich meine, wenn man so eine lange Strecke von mehreren tausend Kilometern hinter sich bringt, um Klarheit zu kriegen, du musst ja von irgendwas leben. Das heißt, du hast das dann von den Ersparnissen bewältigt oder bist du eingeladen worden oder haben Leute gesagt, du kannst bei uns übernachten? Wie muss ich mir sowas vorstellen?
Also ich habe, die Idee war so ein bisschen, aber das ist auch ironisch, dass ich quasi für ein Bett ein Essen hinstelle, ja. Dass ich,
okay.
Für den Schlafplatz. Ich meine, wenn er bei Freunden vorbeifährt oder Bekannten, wenn man mal in der Bank irgendwie gearbeitet hat und dann sich 10 Jahre nicht gesehen hat, aber Facebook war dafür wirklich sehr gut, sich diese Leutchen nochmal rauszusuchen, wenn man überhaupt noch weiß, wo die wohnen. Ja, so ein bisschen sind die ja dann auch über das Land oder Europa verteilt. Aber manche haben dann auch irgendwie gesehen, ah, der schreibt irgendwas auf Facebook, ach, da bist du noch in der Nähe, komm noch vorbei. So, also die stillen Mitleser, die da mit am Start sind, weißt du? Also, um deine Frage zu beantworten, ja, von den Ersparnissen entspart habe.
Dann hast du zurück in Deutschland dir im Endeffekt Gedanken gemacht, was mache ich jetzt? Und hast angefangen, so habe ich es zumindest interpretiert, ein Geschäft aufzubauen mit erstens weniger Verschwendung von Lebensmitteln. Und wenn Lebensmittel schon verschwendet werden, dann kann man daraus noch was Gutes machen. Und hast dir im Endeffekt dein eigenes Geschäft dazu aufgebaut. Ist das halbwegs richtig?
Ja, das war auch so ein bisschen Try and Error. Ich habe dann 2018, als ich zurückkam, habe ich bei der Veganuary Challenge mitgemacht. Sprich, 30 Tage ganz gemächlich sich der pflanzlichen Küche zu nähern. Was kann man womit ersetzen? Was kann man ausprobieren? Erstmal die Sachen aufessen, die man eh im Kühlschrank hat, damit man die nicht wegschmeißt, weißt du, die Butter oder sowas und die Milch austrinken. Dann dachte mir, ich mache einen Selbstversuch, finde ich da genug Alternativen, finde ich das lecker, gibt es genug Rezepte, Inspiration und ja, die gab es. Und so fing das dann an und dann dachte ich, naja gut, dann 80% der geretteten Lebensmittel sind eh vegan. Ja, die kann man auch viel länger über das Mindesthaltbarkeitsdatum verwerten. Bei so frischen Produkten haben wir das Verzehrdatum. Da, ab dem Datum ist es unbedingt zu vermeiden, das zu verzehren. Ja, Fleisch, Fisch und so weiter oder frische Sprossen. Da dachte mir vielleicht, das passt ja irgendwie, kreatives Kochen, weißt du, so Kühlschrank auf, lag mir auch immer so, gucken, was ist noch da, was kann man da irgendwie Leckeres zusammenbauen aus dem, was da ist. Und das ist ja, wenn wir Lebensmittel retten, ist es ja auch nicht so, dass wir da eine Einkaufsliste haben und sagen, heute rette ich mal einen Rettich und heute rette ich mal Kartoffeln und mach mir daraus was Schönes, sondern du rettest halt nur das, was unterschiedlichsten Gründen nicht mehr verkäuflich ist. Und habe dann angefangen, damals halt Jack aus London, glaube ich, der war so reisender Koch und hat Supper Clubs gemacht. Supper Clubs sind Veranstaltungen, wo fremde Menschen zusammenkommen und gemeinsam ein Abendessen genießen. Und er hat dann immer rein vegane Geschichten angeboten und wir haben dann mal zusammen ein Dinner kreiert, wo wir rein aus geretteten Lebensmitteln ein Viergang-Dinner rausgehauen haben. Und da fing es eigentlich so an, dass ich festgestellt habe, die Gäste haben irgendwie, ich hatte auch so ein bisschen vegane Kochkurse angeboten, aber vegan schreckt wahrscheinlich viele ab. Diese nachhaltigere Schiene, diese Lebensmittelverwertung, diese kreative Küche, die scheint besser anzukommen oder die Leute mehr abzuholen als dieses reine Vegan-Thema. Weil die wollten mal mitkochen, die wollten die Rezepte haben. Und so fing es dann 2019 wirklich an, ja, Fahrt aufzunehmen.
Dann hast du ein eigenes Konzept entwickelt, wie man Verschwendung von Lebensmitteln verhindern kann. Punkt eins. Und zweitens, wie man daraus irgendwas Tolles zaubern kann, ja?
Na, ich glaube, ich habe mein Konzept entwickelt. Also die Konzepte gibt es ja, glaube ich, schon. Und ich habe ja gesagt, Sophia Hoffmann, die hat mich da inspiriert. Die macht das ja, ist auch so aufgewachsen. Eigentlich steckt das, glaube ich, in vielen von uns drin. Wir haben es nur irgendwie verlernt oder gar nicht erst gelernt. Was machen wir mit den Sachen, die wir, also man kann auch mal ansetzen, wir kaufen ja sehr viele Sachen und davon schmeißen wir schon relativ viel weg. Ja, also wir Blätter von Karotte, von Kohlrabi, von Blumenkohl. Ja, wir bezahlen Geld dafür und konsumieren sie nicht. Also für mich war der erste Ansatz, bei uns zu Hause anzusetzen, weil wir immer noch zu 45-50% zur Lebensmittelverschwendung beitragen, wir Privathaushalte. Mhm. Das ist so ein bisschen mein Ansatz gewesen, da aufzuklären, sagen, ey, Mindesthaltbarkeitsdatum gibt es seit 43 Jahren jetzt mittlerweile, eigentlich eine gute Idee, aber die Daten sind so konservativ drauf gedruckt, und nur so viel Falschinformation in den Köpfen drin, dass leider immer noch jeder Vierte in Deutschland Lebensmittel knapp vorm oder nach dem MHD wegschmeißt.
Ja.
Ja. Und das, obwohl viel Aufklärung stattfindet. Und wir das so ein bisschen verlernt haben, unseren Sinnen da zu vertrauen. Ich meine, vorher hatten wir dieses Datum auch nicht. Und unsere Großeltern sind auch nicht gestorben. Zum Glück, sonst wären wir ja nicht da. Aber die haben halt auch ihren Sinn vertraut und gesagt, okay, ich mach das mal auf, ich schaue mal, ich riech mal, ich fühle mal, ich schmeck mal. Punkt. Ja, und wenn ich hier auf Veranstaltungen gehe oder mal auf der Bühne stehe, bringe ich immer einen Joghurt mit. Der ist manchmal ein halbes Jahr oder manchmal ein Jahr drüber. Meistens nehme ich zwei mit, einen, der jetzt noch nicht ganz so weit drüber ist, weil ich hatte auch schon mal ein, zwei Gelegenheiten, da war der halt geschimmelt, da sah aber der Becher von oben total top aus. Ja, manchmal wölbt sich das ja wie nix und man denkt, okay, ich sehe, da stimmt was nicht, aber der ist eigentlich noch nicht überlagert. Ja, eigentlich hat er noch 3 Wochen, der Joghurt, aber den essen wir dann nicht, aber der gleiche Joghurt, gleiche Firma, 3 Wochen überlagert, den würden die gleichen Menschen dann nicht mehr essen. Da wird auf einmal den Sinn nicht mehr vertraut. Da gibt es auch noch das Datum und ich sage mal, ey, wenn ihr nur dem Datum glaubt, hättet ihr diesen krass wölbenden Joghurt auch essen müssen. Hast ja recht. Und macht das in Zukunft? Nee.
Ich merke es ja an mir selber, ne? Du hast ein Mindesthaltbarkeitsdatum und das heißt ja nicht tödlich ab dem Datum, ne? Anders ist es halt, weil zu verwenden bist oder zu verbrauchen genau. bist, also wo du klare Daten hast, was Fleisch oder was auch immer betrifft, wenn man also sich nicht vegan ernährt, dass man also so Enddaten hat. Aber bei diesem Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja so, also ich empfinde es persönlich als Empfehlung. Und dann muss man halt seine Sinne schärfen und muss sagen, ist das jetzt noch gut, ist das nicht mehr gut? Wie du sagst, hier hoch, aussehen, keine Ahnung, tausend Dinge. Aber ich glaube, da ist viel Aufklärungsarbeit, obwohl die schon geleistet wird, auch noch nötig, die du ja auch tust. Mich würde interessieren, jetzt hast du dich ja für so ein Konzept entschieden. Ja, bist du, wenn man heute mal drauf guckt, zufrieden mit dem, wie sich das entwickelt hat? Oder jetzt hast du gesagt 2019, dann kam ja 2020, dann hatten wir Corona, wo irgendwie alles plötzlich anders war, unfreiwillig. Ja. Wie bist du durch diese Zeit gekommen? Was hat es mit dir gemacht? Und hat sich deine Geschäftsidee, die du eigentlich hattest, nämlich mit dem Aufhören oder mit dem Nutzen von Lebensmitteln, die eigentlich weggeschmissen werden würden, bevor sie verschwendet werden, daraus was zu machen, auch bewährt? Oder hast du, wie man so schön in so einer Heldenstory sagt, Gegner, die dem entgegenstehen?
Also die Grundidee, also die Website, auf der du warst, Lars, die ist so, wie sie Mitte März oder Anfang März 2020, also die war ein paar Wochen vor dem Lockdown, ging die live mit einem fulminanten Dinner an für alle, die mich da unterstützt haben, Chris, der das Video gemacht hat, Marketing und der Florian, der meine Marke, in die ich so verknallt bin, ja, meine Marke mit mir zusammen erstellt hat. Das lebt weiterhin und es hat sich natürlich weiterentwickelt, ja. Tore, der Koch, der Menschen zusammenbringt, war natürlich während Corona jetzt nicht der geilste Claim, ja, kann man sich vorstellen. Hätte ich keine Rücklagen gehabt, hätte ich den Laden wieder zumachen können, ja. Ganz klar, weil die Anfangszeiten und dann mit Corona-Hilfe und wie berechne ich die Umsätze des Vergleichszeitraums, der auch tausendmal geändert wurde und leider zu Ungunsten von mir, weil der Vergleichszeitraum waren meine ersten 6 Monate. Ich glaube, da hatte ich 1.500 Euro Einnahme im Monat. Ja, und wenn man davon dann, weiß ich nicht, wie das mal war, irgendwie 30, ach, keine Ahnung. Jedenfalls hätte ich gar nichts machen dürfen, um die Corona-Hilfen zu bekommen. Wollte ich natürlich nicht. Das heißt, wir haben Kochboxen gemacht. Ich habe kooperiert mit dem Trivities in Pankow, wo wir auch schon mal mit dem Verein gekocht haben.
Sage ich gleich noch was dazu, ja.
Und habe ich Rezepte kreiert fürs Café, weil das nur süße Leckereien da am Start waren. Online-Shop hochgezogen. Ich habe so kleine Blumenkohlröschen im Glas gemacht, die ich dann mit Kurkuma-Gelb und mit Roter Beete-Rot eingekocht habe. Und irgendwie landete das im Status und das war 2 Wochen vor Muttertag. Und dann kam Steffen, der konnte ja seine Mutter auch nicht besuchen, meinte, ey, verschickst du auch? Und ich so, ja. Er schickt meiner Mama ein Glas. Und ich so, Steffen, das Glas kostet weniger als der Porto. Musst du mindestens 3 reinpacken. Hat er auch gemacht. Ich hatte dann einmal gelb, einmal rot. Dann hatte ich noch irgendwas anderes. Ich glaube, ein Chutney. Damals war ich noch so in der Produktionsschiene, dass ich aus geretteten Zutaten Chutneys, herzhafte Aufstriche gemacht habe. Und dann war das dieses Ensemble, was dann auch andere ihren Müttern nach Hause geschickt haben. Damals hatte ich noch keinen Online-Shop. Den hatte ich auch nur ein Jahr. Der kam dann irgendwie ein Jahr später oder so, wo ich dann 10 Produkte hatte von selbstgemachtem Granola und ein Kimchi und Kombucha und das Eiersalz, was wir verwenden in der veganen Küche, um Sachen wie gekochtes Ei schmecken zu lassen und riechen zu lassen. Und das ging okay. Ich war beschäftigt, aber ich habe auch festgestellt, dass ich kein Logistiker bin, dass ich kein Produzent bin, sondern dass ich, sobald es dann ging, wieder mit anderen Menschen zusammen Sachen gekocht habe und mich ausgetauscht habe und gelacht habe und wir probiert haben und geschmeckt und gerochen, ob da hinten was verbrennt und so weiter. Das kriegst du ja alles online nicht mit. Ich habe auch Online-Kurse gegeben. Wir haben auch Kochboxen geschickt mit einem Kollektiv, mit dem ich zusammenarbeite, mit Wild & Root, die wunderbare Konzepte haben. Haben wir Weihnachtskochboxen verschickt. Aber das war alles nicht meins und es war auch nicht unseres vom Kollektiv. Es hat so die Zeit mitgebracht, weil wir einfach Cash brauchten und auch sichtbar sein wollten. Ja, also das habe ich dann auch während Corona entschieden, dass ich nicht irgendwie so eine Teilanstellung gehe, sondern mich weiter um meine Sichtbarkeit kümmern wollte und möchte, ja. Klar, Social Media ist immer so, alle denken, wir sind alle total busy wie Sau und so weiter. Ist auch ein bisschen unterschiedlich, aber ich habe halt da immer Content rausgegeben und habe dann auch irgendwann für mich festgestellt, dass das ganze Insta-Gedöns mit ganz vielen schönen Essensfotos gar nicht so meins ist und auch gar nicht meine Zielgruppe ist, sondern ich eher auf LinkedIn gehe. Aber das ist so ein bisschen das, was sich daraus entwickelt hat. Also ja, weiterhin kochen, weiterhin gemeinsames Kochen, weiterhin Kochen als Team-Events, öffentliche Events, mit wo du dich einbuchen kannst, wo du mit einer Partnerin kommen kannst, mit deinem Partner oder mit deinen Kindern. Und ich glaube, immer wenn Paare kommen, dann hat einer das Geschenk bekommen. Ja, oder manchmal kommen die auch alleine, weil sie es geschenkt bekommen haben, oder buchen sich das auch ganz alleine. Ich glaube auch mit Schulklassen. Und was jetzt noch dazugekommen ist, sind dann auch diese Online-Kurse, weil wir sind nicht immer alle in Berlin. Und bei meinen Fermentierkursen kommen die auch schon gerne mal aus Dresden angereist, die Menschen, oder aus Magdeburg hatte ich auch schon. Und ich glaube, aus Bremen kam auch schon mal ein Pärchen. Das heißt, es ist nicht so viel Angebot in den Städten scheinbar. Oder die werden nicht gefunden, weil sie nicht gute Suchmaschinenoptimierung haben. Jedenfalls habe ich gedacht, das Thema Fermentieren ist so einfach für mich. Aber viele haben noch so ein bisschen Berührungsängste davor. Weshalb ich da, ich wollte nie Online-Kurse geben, weshalb ich bei dem Thema Fermentieren geblieben bin, was das Online-Setup angeht. Und zu guter Letzt habe ich auch nie gedacht, dass ich auch mal so live auf Bühnen koche, bei Messen oder auch auf der Bühne stehe, um da erstmal ein bisschen Input zu geben, so 30 Minuten, einen kleinen Impuls. Jetzt auch in Frankfurt bei meinem fast alten Arbeitgeber. Und da haben wir dann auch mit 80 Leuten zusammen gekocht, haben wir 4 Workshops aufgebaut, vorher einen kleinen Impuls. Und damit der Tore nicht immer nur vorne auf der Bühne labert, hat er gesagt, so ihr Lieben, kommt jetzt mal mit. Wir haben jetzt mal 4 Workshops und kochen mit geretteten Lebensmitteln. Und dann haben die sich ihre Snacks für den späten Nachmittag gekocht, gab es ein paar Getränke dazu. Arbeitgeber hatte die Kantine gemietet und das war, ja, das ist für mich die schönste Mischung, ja. Input, ja. Aber nicht zu viel frontal und dann ins Doing kommen.
Ja. Du hast Corona mehr oder weniger gut überstanden. Du bist ja noch hier, sonst würden wir nicht miteinander sprechen. Wo gehen denn deine Pläne hin? Und dein Schwerpunkt liegt nach wie vor auf der rein veganen Kochkunst.
Ja. Auch wenn ich nicht mehr rein vegan lebe, sondern wenn ich unterwegs bin, auch mal vegetarisch am Start bin, ist für mich der Weg und die Zukunft, dass wir einfach den Konsum von den tierischen Produkten, die wir ja zuhauf hier haben, extrem reduzieren, ja. Und nicht nur also wenn einer das um 10-20% macht, super. Aber für mich ist so ein bisschen, wenn wir das um 80% reduzieren, dann haben wir einen echten Impact. Und da nimmt keiner irgendwie jemandem irgendwie das Fleisch weg und es nimmt keiner einem irgendwie den Käsegenuss weg, aber Produkten ist es ja gar kein richtiger Genuss mehr, wenn du dir anguckst, in welchen Mengen, mit welchen Subventionen, zu welchen Schleuderpreisen die Sachen rausgeknallt werden. Ja, und weiß ich nicht, EU-Subventionen habe ich gerade gelesen, wie 50 Milliarden Euro, und diese Subventionen fließen so über 80% in Tierprodukte, ist für mich dann auch nicht so ein Umdenken stattgefunden, weißt du, weil wir einfach zu viel für die Tiere produzieren, was wir eigentlich auch essen könnten. Es gibt ja genug Nahrung auf dem Planeten, das ist ja der nächste Schritt. Wir haben eigentlich genug Lebensmittel, um alle zu ernähren. Wir füttern leider nur ja die falschen Münder, ja. Und die Zukunft, ich glaube, ist wirklich, dass wir da Alternativen finden, die so ein bisschen diese Dogmen aus dem Kopf rausbringen. Ich brauche mein Fleisch, ich kann nur echtes Fleisch essen. Bei vielen ist es eigentlich auch scheißegal, wo das herkommt, ja.
Falls es jemand nicht weiß, was ist denn der Unterschied zwischen vegan und vegetarisch?
Jo, also bei der veganen Küche verzichten wir auf jegliche tierische Nebenprodukte. Also Vegetarier, die essen keine toten Tiere. Die Vegetarier, die essen alles, was uns das Tier gibt. Ja, das heißt Eier, Milch, Honig. Das sind so die gängigsten Geschichten. Bei Kaviar stirbt meistens auch das Tier, weil es halt einfach, wenn man an alle Fischeier rankommen will. Also das ist der Unterschied. Und das ist bei der Ernährung. Und eigentlich geht es wirklich bei der Bewegung um die Minderung oder die Tiere nicht mehr auszubeuten, Tierleid nicht mehr zu haben, die Tiere leben zu lassen, weil die einfach eine sehr, sehr kurze Lebensdauer haben. Und was ich auch anfangs nicht wusste, ist, wenn wir vegetarisch leben, sterben auch für uns Tiere. Ja, das heißt, damit die Kuh Milch gibt, wird die einmal im Jahr unfreiwillig befruchtet, kriegt ein Kalb, das wird der Mama weggenommen, damit wir die Milch kriegen. Und das Kalb hat dann auch entweder, wenn es ein Mädchen ist, hat es das gleiche Schicksal wie die Mama. Und wenn es ein Junge ist, sowas wie wir sind, hätten wir wahrscheinlich, Lars, wären wir auch nicht mehr da. Also sind garantiert, wären wir nicht mehr da, weil das alles in Kalbsprodukte verarbeitet wird. Und Kalb per Definition ist halt weniger als ein Jahr.
Mhm.
Ja, also das ist auch, muss man auch wissen, wenn man sagt, ich lebe vegetarisch, dass für dich auch Tiere sterben. Die männlichen Küken können leider keine Eier legen. Die sind auch so gezüchtet, dass die Legehühner halt nicht genug Fleisch geben. Ja, das heißt, wenn du aus einer Brut rauskommst, die eigentlich als Legehuhn auf die Welt kommt, dann sind wir Männer gleich. Haben wir einen Tag maximal. Und trotzdem esse ich auch manchmal vegetarisch, weil ich merke, das ist mir persönlich zu kompliziert. Und da kann man drüber denken, wie man will. Ich habe auch Freunde, die rein vegan leben, die sagen, eigentlich kann ich nicht mit dir befreundet sein, Tore, wenn du veganer Koch bist, aber trotzdem auch unsere Bewegung nicht so unterstützt oder quasi unsere Bewegung betrügst. Ist aber für mich und ich glaube für viele da draußen und wenn wir einfach das weiterdenken, für mich der bessere Weg, als komplett zu sagen, du darfst es nicht mehr, wenn du das möchtest im Kopf und für dich die Entscheidung triffst, herrlich. Aber einfach das zu reduzieren und da setze ich halt an und sage, wie kann man, und du hast es so, das fast das beste Kompliment, Lars, also gesagt, dass du machst gar kein Bacon mehr, sondern du machst das aus den Tofu-Würfeln.
Das stimmt.
Nicht von dir, weil das sind so Dinge, ich möchte einfach meinen Mitmenschen zeigen, es gibt leckere Alternativen, die müssen, sind gar keine Ersatzprodukte, weil Tofu ist gar kein Ersatzprodukt. Von Tofu wachsen uns auch keine Brüste. Ja, guckt euch mal die asiatischen Männer an. Die haben kleinere Brüste als wir hier in Europa. Also von daher ist es mit dem Östrogen im Tofu auch gar nicht so schlimm. Aber man liest es immer neu. Ja, gehst zum Arzt, machst die Zeitschrift auf, hier Bild der Frau, Tofu gefährlich und hast du nicht gesehen. Also ich möchte einfach zeigen, was kann man aus den Lebensmitteln noch machen, die da sind. Plus Alternativen, wie kriegst du was Knuspriges auf den Teller? Wie kriegst du Pilze knusprig hin? Was machst du aus in die Tage kommendem Brot? Und so weiter. Also das ist so ein bisschen mein Mix. Und dann fing das auch irgendwie an. Ich habe nie mit Tofu gekocht bei den Veranstaltungen, aber da hatte ich mal wahrscheinlich so einen Mann da, so ein Mann, der meinte, Tofu kann er nicht essen. Kriegt er nicht runter. Und da habe ich mich natürlich irgendwie an meiner Ehre gefühlt und habe ihm dann diesen geilen Umami-Tofu hingesetzt. Ja, und auf einmal konnte er Tofu essen.
Ja, das stimmt. Also vielleicht muss ich das einfach aufklären, damit man das weiß. Also wir als Regionalgruppe hier in Berlin-Brandenburg haben vor, ich glaube 2 Jahre ist es her, mal beim Tore und bei deiner bekannten Kaffee, hilf mir.
Trivities mit Svetana, ja.
Genau. Wir packen den Link in die Shownotes, haben wir ein Abendevent veranstaltet und haben gesagt, okay, wir treffen uns und kochen mal oder bereiten Speisen vegan, vegetarisch zu. Und da gab es unter anderem, also auch, wie kann man eigentlich Schinken und Speck ersetzen durch Tofu? Und da war das so, dass wir geräucherten Tofu genommen haben. Du hast auch den Bio-Tofu blablabla alles empfohlen. Und dann haben wir ein Dressing gemixt, haben das alles in der Pfanne auch erhitzt. Und das war so überaus lecker. Und das war, was wir vorhin kurz besprochen haben, dass ich gesagt habe, seit diesem Tag nutze ich für Suppen, Linsensuppe oder wo auch immer man Speck bräuchte, nicht mehr Fleisch, sondern den Tofu, den geräucherten, den man entsprechend auch anbraten kann und mit einer Marinade versetzen kann. Und ich würde den Unterschied nicht schmecken. Und all denen, die ich das bis jetzt gezeigt habe oder auch vorgeführt habe, die schmecken den Unterschied nicht, wenn man nicht wirklich darauf hinweist. Das ist ja für mich ein Signal, dass man schon Dinge ersetzen kann über andere Sachen. Und wir haben ganz viele ausprobiert. Und wir haben, und das ist ja das Schöne, wenn Menschen ins Handeln kommen und auch Süßspeisen wie auch herzhafte Speisen selber kreieren kann. Und ich glaube, das, was ja der Mehrwert bei sowas ist, ist ja, dass sich ausprobieren können. Also du bekommst nichts vorgesetzt, sondern wir haben das selber erwirtschaftet. Wirklich hergestellt. Und haben es dann gegessen. Insofern lohnt ein Versuch immer, wobei ich persönlich auch der Mensch bin mit Dogma und du musst jetzt das und das tun, hilft ja sowieso nicht, sondern zu überlegen, was kann ich für Dinge ersetzen. Und die Geschäfte, die du hattest und mit der du auch arbeitest, ist ein guter Weg dazu. Ja.
Danke, finde ich auch. Also wir sind noch zu wenig da draußen. Also alle, die Tipps haben wollen und sowas Ähnliches machen wollen, meldet euch gerne bei mir, weil es einfach man kann das im Internet sich angucken, aber es macht ja das Erlebnis, macht es ja aus.
Ja,
ich habe ja auch Kocherlebnisse.
Ja.
Wenn sich nachhaltige Kocherlebnisse, nachhaltig so ein bisschen abgedroschen, aber mir ist noch nichts eingefallen und keine Kochschule. Ja, bei mir geht es wirklich um das Erleben. Du kannst zu mir kommen, kannst dich auch da hinsetzen und Wein trinken. Dauert halt ein bisschen länger, gerade bei Team-Events, ja, wo sich ja nicht alle aktiv entscheiden, jetzt vegan Zero Waste zu kochen. Die kriege ich aber meistens auch noch irgendwie mit, zumindest die erste halbe Stunde, die groben Verweigerer, sage ich das mal. Die kriegt ihr auch noch mal irgendwie mit rum. Und am Ende sagen die, so wie du, Lars, ich habe das mal ausprobiert, ich finde es cool oder ich finde es nicht cool, ich kann es gar nicht mehr essen. Aber ich finde es immer schön, wenn die Leute zu mir kommen, dann neugierig sind, weil Neugierde ist auch so ein
genau.
Ding, warum ich überhaupt damit angefangen habe. Ja, weil die Rezepte, die ich während meiner Radtour und auf der Weltreise gesammelt habe, die sind natürlich alle klassisch, ja, oder mit tierischen Produkten. Leckere Sachen, ja, und ich versuche jetzt Dinge für meinen Gusto zu kochen und ich habe letztens, du wirst es noch kennen, Lars, diese Schulspeisung, die Tomatensoße mit Jagdwurstwürfeln.
Natürlich, und Nudeln.
Habe ich nachgebaut? Nicht nachgebaut. Irgendwie hat mich das, ich hatte irgendwie, keine Ahnung, jedenfalls hat mich diese Konsistenz von diesen Räucher oder es gibt ein andere Tofu mit Sesam und so weiter, mich so an die Konsistenz von diesen Jagdwurstwürfelchen erinnert, da haben wir ja die Senfkörner drin und wenn du einen Sesamtofu nimmst, hast du den Sesam drin, hast du diesen ähnlichen Knackeffekt. Ja, das ist jetzt hier ganz weit zurück in die Vergangenheit. Und eine süßliche Tomatensoße und es war ich so, ach, geil. Kindheitserinnerung.
Ja.
Wir leben ja viel mit Erinnerungen, gerade was das Essen angeht. Also eine Geschichte und da kann man natürlich auch anderes reingeben in so eine Soljanka, ja, oder so einen Eiersalat, den ich dann quasi gibt es viele Rezepte, vegan nachgemacht habe und finde, es gibt ja Menschen, die kein Ei vertragen leider, die würden wahrscheinlich auch keinen Bock auf Eiersalat haben. Aber wenn sie noch Bock auf Eiersalat haben, kann man halt diesen Menschen helfen, die halt sagen, ich möchte halt kein Ei mehr essen oder weniger Eier essen, ja.
Mhm.
Und darum geht's.
Wo stehst du heute? Hast du bereut, das, was du jetzt getan hast? Bist du mal an dem Punkt gewesen, wo du gedacht hast, ich scheitere?
Also bereut habe ich es zum Glück nie. Ich habe natürlich auch wie alle so Phasen, wo man sagt, oh, warum mache ich das? Oder als ich während des ersten Lockdowns die ganzen Tickets wieder, diese große Veranstaltung in München gehabt, die ganzen Tickets storniert habe und die dann alle in meine Inbox flatterten, ja, die ganzen Stornos. Die ganze Seite war voll mit Stornos. Da war so, oh Mann, ey. Hast du da wirklich das Richtige rausgesucht? Nee, also definitiv nicht. Ich habe ja immer noch so im Hinterkopf, wenn es nicht klappt, gehe ich mal wieder in eine Bank, aber halt in eine vernünftige Bank. Ja, es gibt ja auch Banken, die eine GLS oder Tomorrow. Ja, also wenn dann die oder irgendwie in den Finanzbereich zurück, glücklicherweise muss ich das nicht machen, auch weil ich für keine Finanzierung und keine Ex-Frau und auch keine unterhaltspflichtigen Kinder, zumindest von denen ich weiß, bezahlen muss. Das heißt, es ist im Moment mein Ding, was ich mache, und habe da halt den Vorteil oder Nachteil, dass ich nur für mich im Moment aufkommen darf, muss, ja. Und da brauche ich gar nicht so viel. Ja, ich wohne hier, wo ich gerade bin. Das ist die Geschwister-WG. Da habe ich jetzt noch ein kleines Zimmer. Aber ich bin gerade zu meiner Partnerin gezogen. Ja, das heißt, da teilt man sich die Kosten. Und ich habe auch während der Reise festgestellt, ey, so viel brauchst du eigentlich gar nicht. Ja.
Nein.
Vorsorge war während der Bankzeit schon ganz gut, sprich das ganze Rententhema ist zum Glück für mich jetzt nicht so präsent wie für andere Selbstständige. Da gibt es ja auch, berichtet ja der Verband ja auch relativ viel, was sich da alles ändert und was man da alles machen muss, darf, sollte. Da sind wir ja in Deutschland auch sehr bedacht, was unsere Altersvorsorge angeht, was in anderen Ländern, wenn du dich mit denen unterhältst, Altersvorsorge. Sind entweder die Kinder oder es interessiert mich gar nicht. Ja, Spanien zum Beispiel.
Also es ist ein Thema, was wirklich ganz viele beschäftigt. Zahlt man, also lässt man sich versichern, nur die Rentenversicherung? Zahlt man freiwillige Beiträge? Macht man gar nichts? Wie machst du das denn aktuell?
Also ich habe noch aus meinem alten Bankenverein, bin ich in einem Bankenverein, BVV heißt der, und da habe ich mir den alten Vertrag gesichert. Das heißt, da zahle ich jetzt weiter.
Okay, also du zahlst sozusagen in eine alte Rentenversicherung ein, um auch weiter Ansprüche zu haben.
Okay. Genau, das ist so eine Kombi aus Berufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit,
Sozialen,
Invalidenrente. Also das ist so ein Kombi-Ding und das war noch so ein alter Vertrag, den es jetzt auch nicht mehr gibt, weil die ja nicht auch überall gespart haben. Ja, da zahle ich jetzt weiterhin rein.
Wo geht deine Reise hin, Tore? Was sind deine Pläne?
Ja, das neue Konzept ist, und das haben wir jetzt dieses Jahr ausprobiert, mal den Winter nicht in Deutschland zu verbringen, sondern irgendwo am anderen Ende der Welt und dort zu arbeiten. Also die Reise geht so hin in so ein hybrides Modell. 3 Monate außerhalb von Europa und der Rest hier. Und dann so ein bisschen remote arbeiten, Online-Kurse zu geben, Online-Vorträge zu geben. Dort auch mit anderen Menschen, für andere Menschen aktiv zu werden, denen es nicht so gut geht. Und ich habe gestern 2 tolle Posts auf LinkedIn gesehen über Privilegien. Ja, wie privilegiert wir hier sind. Ja, dass wir jetzt hier miteinander quatschen, dass Menschen sich einen Podcast anhören können. Ja, ich glaube, alle Menschen, die uns jetzt hören, sind super privilegiert, weil die existenzielle Bedürfnisse haben, die hören sich keinen Podcast an vom Verband. Ja,
das stimmt.
Diese Dinge und da ein bisschen was zurückzugeben.
Ja.
Die Reise geht. 5-Jahresplan DDR habe ich nicht. Ich weiß, dass ich es irgendwann nicht mehr alleine machen werde, möchten, weil im Moment mache ich das noch als One-Man-Show. Also es wird wahrscheinlich in so ein Kollektivding übergehen oder in so eine Kooperation oder irgendwas. Aber ich bin da nicht aktiv am Suchen. Ich habe ein paar Geschäftsideen, aber die bin ich bisher auch nicht angegangen, weil ich einfach das Thema jetzt hier noch weiter vertiefen will und gucken will, was kommt da gut an, was macht die Gastro-Szene, wollen die mehr vegane Gerichte auf die Karte haben, wollen sie sich dann Spezialisten, Spezialistin holen, wie kriegt man die Lebensmittelverschwendung in Kantinen, in der Produktion runter, da, also das sind so Themen, die bei mir jetzt auch aufflackern, die ich vorher auch nie so richtig auf dem Schirm hatte, aber das ist eigentlich auch der nächste logische Schritt, da ins Consulting mehr mit einzusteigen. Aber weiterhin für mich, ich möchte nicht mehr auf den falschen Jobs arbeiten. Bank war ja kein falscher Job, aber ich möchte auch nicht mehr so viel arbeiten. Ja, das, ich meine, es verschiebt sich ja alles. Die zuhören, wissen das, dann Selbstständige am Wochenende hier und dann abends nochmal das. Ja, da so ein bisschen auch Hygiene mit reinzubekommen, dass vielleicht ab 10 dann auch nicht mehr der Rechner aufgemacht wird. Aber das ist alles so Selbstentscheidung. Aber weiter so wie jetzt. Aber ich glaube auch, wenn sich das finanziell machen lässt, da mehr an der Basis, sprich an den, bei den Kids in den Schulen mit anzusetzen, ja, da zu sagen, hier, wenn ihr das kapiert oder das mitnehmt, ganz normal, ja, vegane Küche ist nicht schlimm und ich kann auch das mal essen oder ich brauche das nicht wegschmeißen, dann ist da einfach die Wahrnehmung eine ganz andere bei den Kindern.
Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du mit dem, was du bisher erreicht hast und wo du aktuell stehst? 0 ist alles scheiße, entschuldige, dass ich das Wort so sage, und 10 ist super perfekt. Wo ordnest du dich ein?
Ich bin eh keiner, der irgendwie nach Perfektion strebt, bin eher so auch so intuitiv unterwegs und so last minute auch gern nur mein Leben. Ja, das heißt, ich glaube, wenn ich so ad hoc betrachte, bin ich immer ein bisschen unzufriedener mit dem, was ich auf den letzten 5 Jahren erreicht habe, weil
ja,
vergessen wir ja gerne auch mal zu gucken, wo komme ich her?
Stimmt.
Wie sahen mal die Anfänge aus? Guckt euch mal euer erstes Angebot an. Guckt euch mal eure erste Rechnung an, die ihr gestellt habt. Guckt euch das mal jetzt an. Wie hat sich das verändert? Ja, also von daher,
um das mal eine Zahl.
Skala 8.
8, sehr gut. Wenn du den ultimativen, das wäre meine letzte Frage, wenn du den ultimativen Tipp an Leute geben müsstest, würdest, könntest, solltest, wolltest, die sich selbstständig machen, auf was sollten die Menschen achten? Was wäre wichtig aus deiner Sicht?
Ganz wichtig, sprecht über eure Idee offen, weil ihr seid so, wie ihr seid. Wenn die Idee cool ist, holt euch Rat von anderen, sprecht mit vielen, bittet auch mal um Rat. Ja? Ihr müsst nicht alles selber machen. Meistens ist das Netzwerk, und Netzwerk ist extrem wichtig. Gibt es da schon irgendwie eine Antwort, eine Lösung, eine Hilfe? Die Leute wollen, viele Leute wollen unterstützen und helfen. Aber wenn wir das nicht formulieren, was uns gerade auf dem Herzen liegt, können die auch nicht uns irgendwie in eine richtige Richtung schubsen oder einen Anruf machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und auch nicht denken, ja, ist eine blöde Frage oder sagen die bestimmt nicht oder wollen mir bestimmt nicht helfen. Die sagen dir dann schon, wenn sie nicht helfen wollen oder verblümen, sagen, ja, ich habe keine Kapazitäten oder so. Hatte ich auch. Ja, ich habe auch Leute gefragt, ob sie mir so ein bisschen mit unterschiedlichen Konzepten helfen, weil die das schon sehr lange Jahre machen. Wollten sie, glaube ich, nicht machen aus Gründen, weil sie keine Zeit haben oder andere Gründe, aber dann weiß man es auch, ja.
Tore, ich sage erstmal ganz herzlichen Dank für deine Offenheit, für deine Geschichte. Natürlich verlinken wir alles das, was wichtig ist für dich und über dich in unseren Shownotes. Ihr könnt Tore buchen, online, offline, für Live-Events hier in Berlin, für Online-Events, so habe ich dich zumindest verstanden. Und ich glaube, du bist ein gutes Beispiel, wie man ein berufliches Leben von der Anstellung zur Selbstständigkeit oder auch nicht, also wie man sich entwickeln kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass es Entwicklungsprozesse gibt, die uns zu anderen Themen führen. Und insofern danke ich dir da ganz, ganz, ganz doll für deine Offenheit und hoffe, unabhängig davon, dass wir uns natürlich wiedersehen und wieder hören, dass du weiter erfolgreich bist in dem, was du tust, und freue mich auf all das, was kommt, was du so uns entwickelst, was wir auf deinen Webseiten, auf deinen Posts, auf deinen Blogs oder auf deinen Live-Veranstaltungen erleben können.
Kann ich gar nichts mehr richtig dazu sagen. Mein Credo ist, einfach kann jeder und einfach mal machen. Ja, das sind so zwei Dinge, die uns, glaube ich, helfen, dieser Perfektionismus. Versucht es einfach, weil wenn ihr es nicht versucht, dann wisst ihr auch nicht, ob es geklappt hätte.
Und korrekt.
Wird eh anders, als wir uns das vorstellen.
Korrekt.
Ja, und das ist aber das Schöne.
Genau. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören. Ich grüße euch ganz herzlich draußen. Tore, ganz vielen herzlichen Dank. Bleibt gesund, komm weiter gut durch die Zeit. Und ich freue mich auf alles das, was wir von dir noch erfahren werden.
Ich mich auch. Und aufs nächste gemeinsame Kochen, Lars. Ciao.
In jedem Fall. Alles klar. Nochmal ganz viele Grüße an dich, Tore, und an euch, die uns bisher gefolgt sind. Tschüss.
VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.